Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Montag, der 23. Mai 2022. Das Wochenende ist schon wieder rum und es ist tatsächlich ein Wunder geschehen. Ihr wisst, ich bin nicht der Typ, der hier Songs einspielt wie Wunder gibt es immer wieder, nur um hier eine Harmonie zu machen. Nein, in dem Fall stimmt's wirklich. Unser lieber Ex-Kanzler und Putin-Kumpel Gerd Schröder, liebe Freundinnen und Freunde, ja, das musste kurz sein, will seinen Job aufgeben. Und zwar beim russischen Ölkonzern Rosneft. Ich finde, das ist der absolut richtige Moment. Und ich muss einfach sagen, Gerd, hast du geil gemacht. Ja, es ist wirklich der richtige Moment, genau jetzt. Ich meine, bisher hatte man ja so das Gefühl, ja gut, Putin ist vielleicht ein launischer Typ und so, der macht manchmal ein bisschen komische Sachen, trifft auch mal komische Entscheidungen. Aber jetzt gerade so in den letzten Tagen hatte man doch das Gefühl, dass Putin vielleicht doch nicht so der beste Geschäftspartner ist. Also man hätte auf die Idee kommen können. Hätte man. Und vielleicht ist Gerhard Schröder einfach ein Weiser, der so früh wie kaum ein anderer gemerkt hat, dass Putin einer ist, zu dem man auf Distanz gehen sollte. Und deswegen sage ich an dieser Stelle einfach, Glückwunsch, Gerd, hast du wirklich geil gemacht. Du bist das Gewissen der Nation, der Seismograf dieses Landes. Danke dafür. Ansonsten weiß ich nicht, wie es euch so geht, aber ich muss mich heute erstmal von dieser Schreckensnachricht hier erholen.
So Leute, ich melde mich zurück und würde sehr gerne den Spekulationen ein Ende setzen. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ja, es stimmt, Bibi und ich haben uns getrennt.
Ja, es ist tatsächlich wahr. Bibi und Tina, also Bibi und Julian haben sich getrennt. Bibis Beauty Palace Bibi und Julienko Julian. Versteht ihr? Heißt er überhaupt Julian? Ich glaube ja. Ja, ich bin ja auch ein großer Bibi-Fan, deswegen weiß ich das so genau. Auf jeden Fall sind die beiden ein Influencer-Traumpaar und ich bin ein Influencer-Fan. Ich liebe Influencer und ich liebe vor allem Influencer-Traumpaare. Tag und Nacht gucke ich sie mir an, weil ich es so geil finde und neidisch bin, weil ich natürlich auch gerne Influencer wäre, aber es einfach nicht geschafft habe, weil ich so ein alter, weißer Sack bin, der immer noch Radiopodcasts morgen macht, im Glauben daran, dass er dann zum Influencer werden kann. Und jetzt kriege ich also mit, dieses Traumpaar, dieses absolute Traumpaar der Influencer-Szene, es hat sich getrennt. Ich habe endgültig meinen Glauben an die große Liebe verloren. Es ist vorbei. Und mein Glauben an YouTuber, und der war wirklich riesig. Also YouTuber waren für mich immer die besseren Menschen. Also so knapp unter Influencer, aber nur ganz knapp. Und erst kommt raus, Finn Kliman ist gar nicht der knuffige Kumpeltyp, der ganz nebenbei die Welt rettet. Und jetzt das. Also schlimmer wäre jetzt nur noch, wenn jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, eine Pandemie losgehen würde. Oder Johnny Depp mit seiner Frau sich treffen würde, um sich zu zoffen. Das sind zum Beispiel Dinge, die kann ich mir wirklich auch gar nicht vorstellen. Insofern, ich trauere mit Bibis Beauty Palace Bibi und Julienko Julian. Das ist für mich so, dass ich mir die Tränen kaum verkneifen kann. Ja, habt ihr es mehr gemerkt? Ich habe am Wochenende extra einen Schauspielkurs belegt, nur um so zu tun, als würde ich weinen müssen. So, und damit zu den wirklich dramatischen und wichtigen Themen des Wochenendes, zum Beispiel dieses hier.
In Deutschland ist erstmals ein Fall von Affenpocken bestätigt worden. Ein 26-jähriger Patient werde derzeit isoliert in einer Klinik in München versorgt, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.
Ja, das ist eine Nummer, oder? Es gibt eine neue Modekrankheit in Deutschland. Die Affenpocken sind los, ja. Und zwar in Deutschland, also genau genommen in München. Gott sei Dank bin ich froh, dass ich in Berlin lebe, da kann mir nicht so viel passieren. Das heißt aber in der Konsequenz für Pockenfans, warten, bis das Virus auch in Städte kommt, die bezahlbarer sind als die bayerische Hauptstadt. Es handelt sich hier um ein anspruchsvolles Virus, das sich nicht überall niederlässt, sondern nur da, wo man sagt, wir sind alle reich. In Ischgl versucht man schon, Verträge mit Affen abzuschließen, die Skifahren können. Mehrere Oberbayern, die sich als infizierte Schimpansen ausgegeben haben, sind allerdings wegen ihres starken Dialekts schon aufgeflogen. Verdammt nochmal, nix kriegst du heute mehr hin, ohne dass du auffliegst. Jetzt versuchen die Redaktionen von Anne Will, Maischberger und Hart aber fair verzweifelt für ihre Talkrunden Orang-Utans, Bonobos und Gorillas zu kriegen, die Zeichensprache können oder einen Pfleger zum Übersetzen dabei haben. Bislang ist aber nur Markus Lanz erfolgreich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, und jetzt Achtung, bevor ihr jetzt denkt, es kommen irgendwelche Witze mit Markus Lanz und dass er irgendwelche Ähnlichkeiten mit einem Affen hat, weil er immer so äffisch tut. Nein, das war nicht mein Plan. Dieser kleine Gag, der ist mir jetzt gerade am Wegesrand so eingefallen, also bitte vergesst ihn ganz schnell wieder, der gehört hier nicht zum Thema. Nein, Markus Lanz ist beim Thema Affenpocken deshalb erfolgreich, weil er mit dem Münchner Zoo Hellerbrunn und der Bayerischen Staatskanzlei in Kontakt ist. Ja, da ist einiges. Im Münchner Zoo stehen auch die ersten Testzentren neben den Affengehegen und werden die ersten Impfzertifikate für Menschenaffen ausgegeben. Top-Leute der CSU machen sich schon an Deals für Masken in Gorillagröße. Ja, so sieht's aus. Und was ist mit Berlin?
Die Affenpocken sind jetzt auch in Berlin nachgewiesen worden.
Na toll, das ist ja fast schon ein Pandemie-Klassiker jetzt mittlerweile. In Bayern geht's los und dann ist das Ganze plötzlich überall. War ja bei Corona auch so und bei BMW und bei Andi Scheuer auch. Aber keine Panik, so schlimm sind die Affenpocken dann wohl auch wieder nicht. Sagt zumindest live Erik Sander von der Charité.
Wichtig ist, glaube ich, für die allgemeine Bevölkerung besteht absolut kein Grund zur Panik. Es ist eigentlich keine Gefahr für die allermeisten Menschen und das wird ein trotzdem wahrscheinlich begrenzter Ausbruch sein. Nichtsdestoweniger wissen wir noch nicht ganz genau, wie groß der sein wird und deswegen gilt bestimmte Wachsamkeit, insbesondere für Männer, die engen Kontakt und Geschlechtskontakt zu anderen Männern haben. Dort gab es jetzt eben viele Ausbrüche. Dort sollte man wachsam sein. Für die allgemeine breite Bevölkerung besteht definitiv kein Grund zur Panik.
Ah, verdammt, kein Grund zur Panik. Und ich habe so gehofft, dass wir ein neues Virus haben, das uns endlich wieder in Panik versetzen kann. Dass neue Querdenker-Proteste auf die Straße bringt, aber jetzt das kein Grund zur Panik. Verdammt nochmal. Also ich fasse es mal so zusammen. Solange ihr keine Eiterbläschen auf der Haut habt, kein Grund zur Panik, dann kriegt ihr wahrscheinlich auch keine Affenpocken. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Die Affenpocken kommen natürlich vom, vom Affen. Wobei eigentlich streng genommen kommen die Affenpocken von Hörnchen und von Nagetieren und von denen kriegen es die Affen und von denen kriegen es dann wiederum die Menschen. Das heißt, für den Menschen sind es Affenpocken, aber für die Affen sind es Hörnchenpocken. Könnt ihr mir folgen? Ja, ich weiß, wir müssen jetzt alle wieder 82 Millionen Hobbyvirologen werden und ich will dieses Mal der Erste sein. Auf jeden Fall sind die Affen irgendwie schuld und das sind sie ja eigentlich immer. Ne? Und es fragt sich natürlich jetzt nur, wer unter den Affen war jetzt genau Patient Null. Also welcher Affe genau ist schuld?
Charlie.
Jawohl, richtig gehört. Unser Charlie ist schuld.
Charlie, wenn ich dich erwische.
Wenn wir dich kriegen, ey, dann gibt's richtig Ärger. War eh schon verdächtig, dass man von dem so lange nichts mehr gehört hat. Klar, dass der eine große neue Sache irgendwie vorbereiten musste, um wieder PR zu kriegen. Seit der nicht mehr als frecher Familienaffe im ZDF unterwegs ist, ist schließlich alles ein bisschen sehr still geworden um ihn. Unser Charlie hat uns die Affenpocken eingebrockt, das steht so auf Twitter. Und was da steht, ist wissenschaftlich immer glasklar bewiesen. Immer. Also was auf Twitter steht, ich glaube es immer. Ihr nicht? Dann solltet ihr was tun. Was auf Twitter steht, muss man glauben. Sonst ist man ein Idiot, so kann man sagen. Und dass die Affenpocken also von unser Charlie kommen. Das ist also, wenn es auf Twitter steht, wissenschaftlich in etwa genauso gut bewiesen, wie das Corona aus einem chinesischen Labor kommt. So sieht's aus. Und ich bin mir sicher, Donald Trump supportet die unser Charlie-Hypothese. Und ich glaube, die chinesische Staatsregierung in dem Fall auch. Endlich stehen die beiden mal richtig eng beieinander. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Naturkatastrophe. Am Freitag ist Sturmtief Emmeline durch Deutschland gefegt. Und falls sich Sturmtief nicht gefährlich genug anhört, in Nordrhein-Westfalen gab es sogar, haltet euch fest, Tornados. Ja, Tornados. Nie passiert irgendwas in Lippstadt oder Paderborn. Und jetzt also gleich ein Tornado. Hätte man sich auch mal eine Nummer kleiner anfangen können, um sich groß zu machen in den Nachrichten? Am Samstag hat sich dann auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, von der CDU nach Paderborn aufgemacht. Und ihm ist eines aufgefallen. Das Ganze mit den Tornados jetzt, das könnte was zu tun haben mit, und ihr glaubt nicht, was jetzt kommt, dem Klimawandel. Ja.
Dieses Unglück hier zeigt auch einmal mehr, dass wir uns auf solche Extremwetterereignisse immer häufiger werden einrichten müssen, dass wir da darauf vorbereitet sein müssen. Und es zeigt natürlich auch die Bedeutung des Klimaschutzes.
Ja, gut, dass in NRW höchstwahrscheinlich weiterhin die CDU am Ruder ist. Die haben sich ja schon liebevoll um den Hambacher Forst gekümmert und den gerettet und den Kohleausstieg erfolgreich vorangetrieben. Also wenn es einer hinkriegt mit dem Klimaschutz in NRW, dann die CDU. Und dann ist am Wochenende auch noch was Sportliches passiert, und zwar was Fußballerisches, was sogar ich mitgekriegt habe. Und wenn ich sowas mitkriege, Leute, dann wisst ihr, dann ist wirklich was Großes gewesen.
Latte nein! Latte nein! Leipzig jubelt in Berlin! Leipzig ist Pokalsieger!
Ich übersetze mal diesen überaus eloquenten Kommentator. Latte nein, Latte nein. Das heißt auf Deutsch, Freiburg schießt den Ball im Elfmeterschießen an die Latte und deshalb ist RB Leipzig jetzt DFB-Pokalsieger. Alle beiden echten RB-Fans dieser Welt sind entsprechend komplett aus dem Häuschen.
Na, endlich, endlich! Wir haben es verdient, wir haben es verdient! Super!
Klar. Ein Verein, der aus dem Nichts mit Red Bull Milliarden hochgezogen wurde. Wer hätte es mehr verdient, DFB-Pokalsieger zu werden, als dieser sympathische Verein? Wer sich übrigens auch gefreut hat über den RB-Sieg, das ist der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Tino Chrupalla. Der hat gestern auf Twitter auch klargemacht, warum Leipzig gewonnen hat, obwohl der Schiri eigentlich total gemein war. Weil nämlich die sächsische Standhaftigkeit über die politische Korrektheit gesiegt hat. Weil Schiris machen ja auch Politik irgendwie, oder so ähnlich, würde ich sagen. Man weiß es jedenfalls nicht so genau, was Tino Chrupalla sich da so zusammenfantasiert. Aber das ist ja normal. Jedenfalls sind die Spieler extrem sächsisch und deshalb extrem standhaft. Also so richtig standhaft. Ich sag nur, Latte nein, Latte nein. Und damit sind wir endgültig beim untersten Witzniveau dieses Podcasts angekommen. Und damit muss Schluss sein. Und deshalb sage ich als Süddeutscher aus Baden-Württemberg, der viele Jahre in Freiburg gelebt hat, ich hätte es dem SC Freiburg gewünscht, dass er DFB-Pokalsieger wird. Denn der SC Freiburg ist der einzige Verein, der deutschlandweit seit Jahrzehnten einfach durchgehend sympathisch ist. Und mit dem aktuellen Trainer Christian Streich erst recht. Und ich hätte so gern gehört, wie Christian Streich sagt, wir sind DFB-Pokalsieger geworden. Das ist etwas Besonderes und zugleich doch auch das, was wir sagen, dass es hat so sein müssen und nicht anders. Verstehe gar nicht, warum er sich da freut. Sowas hätte ich halt gerne gehört. Und schon allein deshalb hätte ich mir gewünscht, dass Freiburg DFB-Pokalsieger wird. So, dass ich mal derart kompetent mehrere Minuten über Fußball reden würde, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber jetzt ist auch wieder gut. So, und jetzt kommen wir dazu.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Australien kriegt einen neuen Präsidenten. Der alte Scott Morrison wurde nämlich am Wochenende abgewählt. Falls ihr den nicht kennt, das ist der Typ, der lieber für Regen betet, als was gegen den Klimawandel zu tun. Hat in Australien in den vergangenen Monaten jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert, die Strategie. Morrison ist jetzt also weg vom Fenster und der Neue gibt sich erstmal ganz bescheiden.
I am humbled by this victory and I'm honored to be given the opportunity to serve as the 31st Prime Minister of Australia.
Das ist er, Anthony Albanese, wie er sich von seiner Labour-Partei feiern lässt. Heute wird er dann auch ganz offiziell als Präsident vereidigt. Für die SPD vielleicht eine gute Nachricht, die Sozialdemokraten können noch Wahlen gewinnen, wenn auch nur in Australien und dem Saarland. Und was ist Australien anders als das Saarland von Down Under? Weit weg, kaum bevölkert und insgesamt seltsam, aber schön. Wirklich schön. Ja, sehr schön. Also Australien. Beim Saarland denke ich nochmal drüber nach. Außerdem geht's heute los in Davos. Nach 2,5 Jahren Pandemiepause sind gestern Abend wieder wichtige Menschen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zum Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums nach Davos gekommen. Es geht natürlich da um den Krieg in der Ukraine und deshalb wird heute zum Auftakt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zugeschaltet. Unser Bundeskanzler Olaf Schlumpfi-Scholz ist übrigens nicht mit dabei. Nee, der will nicht nochmal dabei sein, wenn Zelensky irgendwie spricht und am Ende ihn auffordert, irgendwas zu sagen und dann weiß er wieder nicht, was er sagen soll. Außerdem ist er, also Scholzi, gerade auf seiner ersten Afrika-Reise unterwegs. Gestern im Senegal, heute geht's weiter nach Niger und morgen dann nach Südafrika. Wenn ihr jetzt denkt, der Scholzi will einfach mal wieder dem Zelensky aus dem Weg gehen, könnte sein, aber auf so einer Reise geht's natürlich auch um den Krieg in der Ukraine. Das muss man Scholz schon zugutehalten und es geht darum, in Afrika Verbündete zu finden. Also nicht nur auf Scholzi rumhaken. Das ist auch wichtig an der Stelle.
Die Zahl des Morgens
ist heute die 73. Unser Grundgesetz wird nämlich heute 73 Jahre alt. Wie wir gleich noch hören werden, hat es sich bis jetzt ganz ordentlich geschlagen. Also ich gratuliere an dieser Stelle als braver deutscher Staatsbürger dem Grundgesetz. Während der Querdenker in mir sagt, Grundgesetz,
Das gibt's doch schon lang nicht mehr. Verdammte Scheiße, des Grundgesetzes könnt ihr euch doch. Nix hat man gedurft während Corona, nicht immer demonstrieren hat man doch. Also wir haben schon demonstriert, aber alles ist, es ist doch nicht mehr das, was man war.
Oh, schon wieder ein sächsischer Dialekt. Ach, das verdammt, das habe ich noch aus der RB Leipzig DFB-Pokalfinal-Nummer, die ich noch vorbereitet. Ah, vergesst es. Ich mache den Querdenker nochmal.
Ich weiß nicht, was los ist, aber ich habe doch gar nicht mehr demonstrieren dürfen. Ich war auf der Straße und mir hat mich klasse, aber es war kein Demokratie mehr. Wir sind in einer Diktatur und das Grundgesetz, das kannst du dir weg, kannst du es so.
Ne? Denn nicht, dass es nachher heißt, Querdenker kommen nur aus dem Osten. Nein, sie kommen auch aus dem Westen. Und das ist leider kein Witz. So, und jetzt zum seriösen Teil dieses Podcasts.
Das Interview.
Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, kommen wir zu einer der grundsätzlichsten Fragen, die ich in diesem Podcast je gestellt habe. Sie lautet, in welcher Verfassung sind wir eigentlich? Oder noch tiefergehend, haben wir überhaupt eine? Dieser 23. Mai ist der Tag des Grundgesetzes, weil genau das am 23. Mai 1949 verkündet wurde, also heute vor 73 Jahren. Es gilt als das Fundament unserer Demokratie, erst nur in der alten Bundesrepublik, seit 1990 nun auch im wiedervereinigten Deutschland. Seine Artikel stehen über allen anderen Rechtsnormen und doch wurden die Grundrechte in der Pandemie eingeschränkt wie nie zuvor. Stellt sich die Frage, welche Rolle spielt das Grundgesetz heute für uns? Antworten erhoffe ich mir von Dr. Stefan Rixen, Professor für öffentliches Recht, unter anderem mit dem Schwerpunkt Staatsrecht an der Universität zu Köln. Guten Morgen, Herr Rixen.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Herr Professor, ich würde gerne dem Anlass entsprechend ein bisschen allgemeiner beginnen, mit eben der schon gestellten Frage. Das Grundgesetz war ja mal ein Provisorium und eben keine Verfassung. Ist es denn mittlerweile eine?
Also es war immer eine Verfassung. Der Name Grundgesetz hat natürlich, als 1949 die Lage war, wie sie war, zunächst einmal so einen gewissen Vorbehalt zum Ausdruck bringen sollen. Wir wissen noch nicht genau, wo die Reise mit diesem Staat hingeht. Und deshalb hat man erstmal vorsichtiger von einem sehr grundsätzlichen, einem Grundgesetz gesprochen. Aber dann mit der deutschen Einheit ist ja eigentlich der Zustand entstanden, der auch damals schon 1949 vor Augen stand, den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Insofern ist es dann im Vollsinne auch eine Verfassung geworden, auch wenn der Name Grundgesetz geblieben ist.
Von der Ver- zur B-Fassung, der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz erarbeitet hat, begann damit am 1. September 1948 und keine 9 Monate später wird es verkündet und tritt in Kraft. Wie bewerten Sie diesen Entstehungsprozess?
Das war natürlich ziemlich rasant. Andererseits war es auch so, dass es nicht völlig ohne Vorarbeiten ging. Es gab tatsächlich auch schon Vorentwürfe. Das heißt, auch gerade in der Verfassungsrechtslehre hat man sich viele Gedanken gemacht. Und auf der Basis konnten dann die 65 Mitglieder des Parlamentarischen Rates, unter ihnen auch 4 Frauen, diesen Text dann erarbeiten. Insofern hat man sehr zügig gearbeitet, sehr konzentriert. Man wollte auch, dass eben dieser neue Staat auch bald einfach auch eine Grundlage hat, auf der er arbeiten kann. Und das ist dann sehr zügig gegangen.
Ich habe es gesagt, keine 9 Monate ging der Rat mit dem Grundgesetz quasi schwanger. War da nicht klar, dass es ein paar Geburtsfehler geben würde?
Ja, die Frage ist, was sind Geburtsfehler? Ist es vielleicht nicht einfach so, dass solche Veranstaltungen immer nicht ganz perfekt sein können? Also man es vielleicht noch nicht jedes Problem vorhergesehen hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das schon sozusagen sehr gut gelaufen. Ist die Geburt auch gut verlaufen? Man hat wirklich was ganz Neues gemacht, was es so bislang in Deutschland nicht gab. Einfach eine Verfassung nicht nur als Organisationsstatut verstanden, wie man den politischen Prozess organisiert, sondern man hat die ganze Verfassung auf die Basis der Würde des Menschen gestellt. Also es ist was ganz, ganz Besonderes. Das hat es so noch nicht gegeben. Auch international ein wichtiges Vorbild. Im Hintergrund stand natürlich die allgemeine Menschenrechtserklärung der seinerzeit noch jungen Vereinten Nationen, auch Pate. Aber von der Würde des Menschen her zu denken, zu fragen, was wird dem Menschen gerecht, nachdem ja zuvor eben auf übelste Weise die Menschenwürde missachtet wurde, das ist eine Blickumkehrung, wie man plötzlich politische Herrschaft organisiert.
Wählen durften Frauen in Deutschland schon 1970, aber erst 1958 trat in der Bundesrepublik das Gesetz zur Gleichberechtigung in Kraft, Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Erst da durften Frauen etwa eigene Bankkonten eröffnen. War das ursprüngliche Grundgesetz eines weniger für die Würde des Menschen als mehr für die der Männer?
Im Gegenteil, also schon die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben diese Probleme ja gesehen. Es gibt sozusagen im Kleingedruckten des Grundgesetzes in Artikel 117 eine Vorschrift, die verlangt von den politisch Verantwortlichen, passt das an, passt sozusagen die Rechtsordnung an die Vorgabe des Artikel 3 Absatz 2 an, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das hat zunächst tatsächlich nicht so gut funktioniert, weil man offenbar das, was im Kleingedruckten stand, vergessen hatte. Und erfreulicherweise haben wir das Bundesverfassungsgericht, das dann sehr deutlich und schon sehr früh gesagt hat, hallo, da gibt es im Hintergrund am Ende der Verfassung eine wichtige Vorschrift. Ihr müsst das anpassen. Das war dann ein wichtiges Warnsignal des Verfassungsgerichts. Aber klar, in den Köpfen war leider vieles noch nicht angekommen. Da hat es Zeit gebraucht und für manches eben sehr lange Zeit. Aber immerhin, wir haben ein Verfassungsgericht, das immer wieder auf solche Mängel hinweist. Insofern gehört das auch zum Bild der Verfassung. Die ist vielleicht nicht perfekt, aber wir haben Institutionen wie das Verfassungsgericht, das auch immer wieder dafür sorgt, dass die Dinge dann besser werden und ernst genommen werden, was im Grundgesetz steht.
Jetzt gehen wir mal ins Detail. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, das klingt alles total super. Aber wie steht's darum? Nehmen wir mal die Versammlungsfreiheit. Stichwort Corona-Pandemie. Da waren wir ja in dem Paradox, dass die demonstrieren wollten, sagten, wir leben in einer Corona-Diktatur, die dann schließlich aber meistens doch die Demonstrationen zuließ, die eine Diktatur aber eigentlich gar nicht zulassen würde, oder?
Ja, Sie beschreiben natürlich den Widerspruch. Also wenn Sie jetzt solche Argumentationen in Putins Russland vertreten würden, sagen, ich darf nicht demonstrieren, weil ich in einer Diktatur lebe, dann würden Sie erleben, was das bedeutet, in der Diktatur zu leben. Aber das gehört auch zu einer Demokratie dazu, dass Leute vielleicht manche Dinge sagen, von denen sie gar nicht wissen, was sie bedeuten. Und dass wir aber auch zum Großteil jedenfalls versuchen, da noch recht tolerant mit umzugehen. Ja, nicht alle, die demonstriert haben, waren durchgedreht. Die gab es auch. Nicht alle, die demonstriert haben, waren solche, die vielleicht mal ein helfendes Gespräch gebraucht haben. Wir müssen einfach aushalten, dass es Menschen in der Demokratie gibt, wenn sie das friedlich und gewaltfrei tun. Das steht so im Grundgesetz, dass hier auch die merkwürdigsten Ansichten vertreten. Bei der Meinungsfreiheit ist das Problem, dass jeder eine Meinung haben kann, ohne Ahnung zu haben. Insofern ist das einerseits misslich, andererseits gehört das zu einer freien Gesellschaft dazu, dass wir auch merkwürdiges, widersprüchliches Verhalten, wenn es friedlich, wenn es gewaltfrei ist, aushalten. Das kann man sich eben an der Demokratie gar nicht anders vorstellen.
Nun gibt es ja auch die Gegner des Grundgesetzes. Ich habe eben einen Teil angesprochen bei der Corona-Pandemie. Es gibt noch viel krassere, die das Grundgesetz noch viel mehr ablehnen. Und trotzdem dürfen sie auch demonstrieren, dürfen ihre Meinung sagen, auch wenn sie keine Ahnung haben, wie sie es eben formuliert haben. Ist das nicht ein Paradoxon? Das Grundgesetz gewährt also Rechte, die es selbst in Gefahr bringt?
Das Grundgesetz hat ja von Anfang an auch schon auf Vorkehrungen getroffen, dass das nicht grenzenlos geht mit der Toleranz. Also dieses Konzept der wehrhaften Demokratie ist ja in dem Grunde nach keine Erfindung jetzt erst der Zeit nach 1949 schon. Insbesondere auch Juristen, Politikwissenschaftler, die aus Nazi-Deutschland fliehen mussten, haben sich ja Gedanken gemacht, wenn wir wieder eine freie Gesellschaft organisieren, wie weit können wir es dann auch mit der Toleranz dann auch zulassen? Muss es nicht Grenzen geben? Und so ist dann vor dem Hintergrund dieser Überlegungen auch das Konzept der wehrhaften Demokratie entstanden. Das heißt, natürlich ist es so, dass Parteien, die sich letztlich feindlich gegen diese Ordnung wenden, auch verboten werden können. Das kann aber jetzt nicht jedes Landratsamt machen, sondern das muss eben und darf nur das Bundesverfassungsgericht machen. Wenn Leute wirklich in übelster Weise über die Stränge schlagen, dann kann es auch bedeuten, dass sie Grundrechte verwirken, wie das juristisch ausgedrückt wird. Das kommt praktisch nicht vor, aber es ist eben eine letzte Vorkehrung. Es gibt selbstverständlich auch im Grundgesetz zugelassen strafrechtliche Grenzen des Zulässigen. Der Verfassungsstaat unter dem Grundgesetz ist kein naiver Staat. Er sieht schon auch, wo die Gefahren sind, aber im Zweifel, und das ist etwas, was wir vielleicht manchmal nicht so leicht aushalten, im Zweifel sagt er, müssen wir sehr vorsichtig sein, bevor wir Leuten Freiheiten nehmen. Insofern Toleranz ja, aber keine völlig grenzenlose Toleranz. Wehrhafte Demokratie ist eine, die durchaus wachsam ist, aber gleichzeitig auch die Dinge nicht übertreiben soll.
Nun haben wir in der Pandemie tatsächlich erlebt, dass das Grundgesetz gebeugt wurde wie selten zuvor. Auch das Bundesverfassungsgericht war ja sehr zurückhaltend mit Urteilen lange Zeit. Ist das der Anfang vom Aushöhlen des Grundgesetzes in so einer Pandemie? Also ist das so ein schleichender Prozess? Es war einmal möglich, es wird vielleicht auch wieder möglich sein. Haben Sie da Befürchtungen?
Also das Grundgesetz wurde nicht gebeugt. Das Grundgesetz ist einfach ein Rahmen des politischen Prozesses. Und Grundrechte, von der Menschenwürde abgesehen, die absolut gilt, Grundrechte sind einschränkbar. Ich glaube, dass das vielen Menschen erst in der Pandemie klar geworden ist. Einschränkbar heißt, der Staat muss gute Gründe vorbringen. Der Staat hat hier eine Rechtfertigungslast und das nennen Juristinnen und Juristen dann Verhältnismäßigkeitsprinzip. Ich muss eben darlegen als Staat, warum eine bestimmte Maßnahme nötig ist. Nun kann man sich tatsächlich darüber streiten, und das ist Teil unserer Demokratie, ob jede dieser Maßnahmen wirklich gelungen war, ob sie auch vernünftig umgesetzt wurde. Aber dass ich Grundrecht von der Menschenwürde abgesehen einschränken darf, verhältnismäßig, nicht völlig grenzenlos, aber verhältnismäßig, das ist etwas, was immer schon galt. Insofern ist das für mich ein bisschen überraschend, dass den meisten erst jetzt aufgefallen ist, dass Grundrechte nicht per se sozusagen eine Art Schutzwall sind gegen jede Zumutung, die von Staats wegen an mich herangetragen wird. Aber Sie haben natürlich recht, wir müssen super aufpassen, dass sich das nicht verselbstständigt, dass diese Rechtfertigungslast des Staates ernst genommen wird. Und das wichtigste Instrument, glaube ich, das diese Rechtfertigungslast kontrolliert und einfordert, ist das Bundesverfassungsgericht. Die haben ja so eine Art schiedsrichterliche Funktion, die erinnern immer wieder an Grundregeln, an die man sich halten muss. Und ich glaube, in der Summe haben die das auch gut gemacht in der Pandemie. Das heißt nicht, dass man auch Karlsruhe nicht kritisieren darf oder auch andere nicht kritisieren darf. Kritik ist wichtig, aber ich glaube, eine differenzierte Kritik ist auch wichtig, die eben sagt, eine Einschränkung eines Grundrechts heißt nicht immer, dass es schon per se verfassungswidrig ist.
Letztes Zitat aus dem Gesetz. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Letzteres wurde bei der Debatte um die Impfpflicht ja gerade wieder sehr aktuell. Wie sehr ist das Grundgesetz immer noch das Papier wert, auf dem es steht?
Es ist wirklich das Papier wert, auf dem es steht, weil es über den Tag hinaus einfach wichtige Einsichten für uns zu Papier bringt. Das Grundgesetz ist eben nicht nur ein Organisationsstatut, sozusagen eine Art Satzung für das Gemeinwesen, wie man jetzt die Abläufe organisiert, sondern es ist vor allen Dingen ein Dokument, das immer wieder neu der Frage nachgeht, wer wollen wir sein? Und das ist das Entscheidende. Die Menschenwürde an den Anfang zu stellen, ist wirklich eine ganz fundamentale Blickumkehrung, wie wir auf eine Gesellschaft und die in ihr lebenden Menschen schauen. Und das ist ja ein Dauerauftrag, der ist jetzt nicht 1949 kurz mal verkündet worden und dann nicht mehr wichtig, sondern Verfassungen sollen ja so eine Art Kompass sein für ein Gemeinwesen, der immer wieder neu die Richtung anzeigt. Und die wichtigsten Bezugspunkte und Orientierungspunkte in dem Kompass sind die Grundrechte und ihre Basis die Menschenwürde. Ich glaube, dass das etwas ist, was über den Tag hinaus wirkt. Was das bedeutet, das ist ganz klar, Sie haben das genannt, ist streitig manchmal. In der Pandemie haben wir das erlebt. Wo liegt die Grenze des noch Zulässigen? Wo müssen wir einfach auch Freiheit akzeptieren? Wo geht es zu weit? Aber diese Grundorientierung ist die wichtige, um die muss dann immer wieder neu gerungen werden. Verfassungen enthalten nicht letzte Wahrheiten, aber sie enthalten wichtige Wahrheiten für das Zusammenleben. Und ich glaube, da ist die Verfassung, die wir haben, das Grundgesetz wirklich das Papier wert, auf dem sie steht.
Abschließend, Herr Professor, eine große und auch persönliche Frage. Verglichen mit anderen Staaten, aber auch Ihr persönliches Empfinden als Staatsbürger dieses Landes. In welcher Verfassung sind wir heute mit dem Grundgesetz?
Ich finde, wir sind in einer guten Verfassung. Gute Verfassung heißt nicht, dass es alles fehlerfrei wäre, dass es alles perfekt wäre, dass es keine Defizite gäbe. Natürlich lassen sich Dinge immer wieder neu verbessern, müssen optimiert werden, müssen auch kritisch betrachtet werden. Ich finde auch, wir sollten angstfrei fragen, war im Rückblick vielleicht alles so gelungen, wo es um den Respekt vor den Grundrechten ging in der Pandemie. Die Frage muss zulässig sein, dass wir dann auch künftig, wenn vielleicht auch wieder neue pandemische Entwicklungen kommen, noch sensibler auch mit den Grundrechten umgehen. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon sehr sensibel passiert in der Pandemie. Und insofern, glaube ich, können wir mit dieser Verfassung sehr gut auch die nächsten 70 und noch mehr Jahre leben.
Professor Stefan Rixen, Professor für öffentliches Recht, unter anderem mit dem Schwerpunkt Staatsrecht an der Universität Köln, zum heutigen 73. Geburtstag des Grundgesetzes und seiner Verfassung heute. Vielen herzlichen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Stevie Nicks, Sängerin. Eine Wunde wird schlimmer, wenn sie vernachlässigt wird.
Ende der Denkpause.
So, liebe Leute, das war's für heute am Montag. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.